Halt mal alle ganz leise.
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Hallo zur neuen Folge des Podcasts Religion im Kinderzimmer. Das heutige Gespräch dreht sich um ein Thema, das viele Betroffene bewegt und belastet und endlich auch an die Öffentlichkeit kommt, das Thema Missbrauch in den Kirchen. Klar, sowohl in der katholischen Kirche als auch aktuell, vor einem knappen Jahr, als die Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche und Diakonie herauskam. Ja, für die gesamte Situation, insbesondere natürlich für die Opfer, eine Katastrophe. In den Jahren ist schon viel gesagt worden und hoffentlich auch gemacht worden. Einiges an präventiven und Schutzmaßnahmen umgesetzt worden. Dennoch, ja, und darum geht es uns heute, für alle Eltern ein Grund für schwindendes Vertrauen, vielleicht für Misstrauen gegenüber kirchlichen Einrichtungen, die mit ihren Kindern arbeiten, also der Kinderkirche, den Kinderfreizeiten und so weiter. Mein Gast und ich wollen uns heute über die Frage unterhalten, ob man denn guten Gewissens die eigenen Kinder noch der Kirche anvertrauen kann. Ich spreche also heute mit Markus Neff. Herr Neff ist Pastoralreferent in der Diözese Rothenburg-Stuttgart. Er ist leitender Notfallseelsorger im Landkreis Tübingen und Jugendseelsorger im Jugendreferat Rothenburg. Und in dem Rahmen ist er auch Referent für Präventionsschulungen zu sexualisierter Gewalt der Stabstelle Prävention in der Diözese und schult vor allem Jugendliche in der Kinder- und Jugendarbeit und Freizeitenarbeit, aber auch Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen und Schutzbefohlenen in der Kirche arbeiten. Insofern befassen wir uns jetzt ganz konkret mit Maßnahmen und Prävention und Erfahrungen damit in der Kinder- und Jugendarbeit der katholischen Kirche. Hallo, Herr Neff, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Herr Neff, wie ist Ihrer Ansicht nach so das schwindende Vertrauen der Kirche gegenüber, also gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, zu spüren?
Ich glaube schon, es ist spürbar, dass Eltern da vorsichtiger geworden sind, dass sie genauer hinschauen ein Stück weit. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es die Gemeinden sehr bewegt hat und auch die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, in den Präventionsschulungen, überhaupt in den Gruppenleiterschulungen, die wir machen, dass die schon auch sehr konfrontiert mit der Thematik sind, vor allem weil oft ihr Engagement für die Kirche, für die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche von Gleichaltrigen in Frage gestellt wird. Sie gesagt bekommen, du arbeitest in dieser Verbrecherorganisation oder gehörst auch zu diesen Missbrauchstäterinnen etc. Und das eher belastet und macht es für Jugendliche, die sich engagieren wollen, natürlich nicht einfacher.
Deshalb ja, umso wichtiger, dass im Einzelnen jeder Einzelne eine neue und andere Erfahrung macht. In Ihrer Arbeit, von der Sie gerade schon gesprochen haben, das ist ja im Grunde auch ein Teil der Ursachenforschung für diese ganze Situation, dass eben die Sozialisierung der Mitarbeitenden natürlich eine große Rolle spielt.
Also die Schulungen für Gruppenleiterinnen im BDKJ, also im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, da ist auf katholischer Seite ja viel an Jugendarbeit verbandlich organisiert. In dem Bereich ist schon von Anfang an eigentlich ein großer Wert, soweit ich es zumindest mitbekomme, drauf gelegt worden, dass das Kindeswohl an erster Stelle steht und auch entsprechend geschult wird. Also der BDKJ bei uns in der Diözese hat schon lange, bevor es durch ein Gesetz für alle verpflichtend wurde, Kindeswohlschulungen, die Prävention vor sexualisierter Gewalt beinhaltet haben, in die Ausbildung von Gruppenleiterinnen aufgenommen. Und das thematisiert. Das ist also schon Anfang der 2000er Jahre geschehen.
Mich würde das also als Eltern enorm beruhigen zu wissen und überhaupt eigentlich auch als Öffentlichkeit, ich wusste es auch vorher nicht, dass alle Jugendlichen oder auch alle Ehrenamtlichen, ne, die zum Beispiel bei den Freizeiten Teamleiter sind oder so eine Schulung mitgemacht haben. Da steckt ja schon ein sehr großer Nachdruck, der Wunsch drin, jegliche Art von Missbrauch auszuschließen. Da geht es dann auch um die Institutionen, also die offiziellen Stellen, an die man sich dann wenden könnte. Wäre das dann auch eine Stelle, an die zum Beispiel Eltern sich wenden können, die gerne wissen möchten, was für Schutzkonzepte und so weiter es gibt in ihrer Gemeinde?
Also ich kann da nur aus der Diözese Brandenburg-Stuttgart berichten, wo ich ja diese Präventionsschulungen auch mitmachen darf, seit ich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig bin. Und da ist es so, dass jetzt zum Beispiel zum Ende des vergangenen Jahres 2024 alle Gemeinden und Einrichtungen ein institutionelles Schutzkonzept haben vorlegen müssen, wo sie eben nachweisen, wie gehen wir konkret vor Ort vor, was tun wir vor Ort dafür, um eben vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Und ich finde es absolut opportun, weil da haben sich schließlich in den Gemeinden verschiedenste Haupt- und Ehrenamtliche hier ausführlich Gedanken gemacht und was niedergeschrieben, dass ich, wenn ich jetzt auf so eine Gemeinde zukomme und mir überlege, mein Kind für die Kindergruppenstunde oder für ein Freizeitangebot anzumelden, mal zu fragen oder auf der Homepage zu schauen, finde ich da irgendwo das Schutzkonzept? Das würde ich jetzt als Gemeinde oder würde ich den Gemeinden mal so zusprechen, nicht als eine Kontrolle oder als ein Misstrauen zu interpretieren, sondern als ein Interesse dran an einer Arbeit, die ja auch viel Zeit gekostet hat. Und wenn dann auch mal jemand wissen möchte, was habt ihr dabei gemacht, dann ist das ja eigentlich ein Ausweis von, ich sehe, dass da was bei euch sich bewegt hat und lasst mich doch mal sehen. Also da dürfte ich als Gemeinde oder Einrichtung ja eher stolz drauf sein, zu sagen, ja, schauen Sie, wir haben hier uns ein Jahr lang darüber Gedanken gemacht, was wir in dem Feld tun können. Und das zeigen wir Ihnen natürlich
auch gerne. Ja, zeigt ja auch, dass man nicht irgendwie weiter wurstelt, sondern letztendlich auch verbindlich. Ja, man muss es ja dann auch erfüllen.
Eben. Dann ist es nicht, wenn Leute danach fragen, noch viel weniger einfach nur ein Papier, das in die Schublade gekommen ist oder für die Schublade gemacht wurde, sondern ein Papier, wo auch wirklich gelebt wird, was drinsteht. Darin sollte zum Beispiel auch festgehalten werden, welche gruppenpädagogische Ausbildung haben diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in der Gemeinde. Darin wird auch festgehalten, wie zum Beispiel durch Fortbildungen in der Prävention die Mitarbeitenden geschult sind. Also da gab es schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten große Anstrengungen, da wirklich was zu tun. Das beginnt bei den organisatorischen Maßnahmen, dass zum Beispiel alle, die mit Schutzbefohlenen Kinder und Jugendliche zu tun haben, dass die verpflichtet durch ein bischöfliches Gesetz alle 5 Jahre, seit 2019 alle 5 Jahre, eine Präventionsfortbildung, eine 3-stündige, machen müssen oder dann eben eine entsprechende Vertiefungsschulung, wenn es in die zweite Runde dann geht. Das sind bis Ende 2024 immerhin jetzt schon rund 20.000 Ehrenamtliche und kirchliche Mitarbeiterinnen, die jetzt da geschult worden sind in über 1.500 Veranstaltungen, durch eben den großen Referentinnenpool, den es in unserer Diözese gibt und der von der Stabsstelle Prävention aufgebaut wurde. Die hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wurden in den Jahren 2013, hatte ich meine erste Schulung, verpflichtend schon alle geschult in mehrstündigen Schulungen und müssen auch alle 5 Jahre diese Schulungen dann erneuern. Und da geht es natürlich viel um die Haltungen, da geht es viel um auch sich Wissen aneignen und flankiert wird das Ganze noch durch weitere organisatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, in dem eben zu den einschlägigen Paragraphen, was jetzt sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch angeht, nichts vermerkt werden darf. Es geht um einen Verhaltenskodex, den alle unterschreiben müssen, der nochmal inhaltlich mehr darauf festlegt, okay, was sind unsere Ziele zum Schutz und zum Kindeswohl insgesamt? Und es gibt eine Selbstauskunftserklärung, das heißt, man muss zusätzlich zum erweiterten Führungszeugnis erklären, dass auch keine Verfahren irgendwie in der Schwebe gerade sind. Also da wird schon recht umfänglich im kirchlichen Bereich, würde ich sagen, in der Zwischenzeit drauf geschaut. Und ich hatte unlängst eine Schulung von einer Gemeinde, wo ein großer Querschnitt aus dem ganzen Gemeindekontext da war, unter anderem ein, ich glaube, bald 80-jähriger Mann, der am Anfang so etwas entrüstet war, warum er jetzt noch in dem Alter hier jetzt in eine Präventionsschulung gegen sexualisierte Gewalt kommen muss und der dann am Ende meinte, ja, er sei ja auch jahrelang im Sportverein aktiv gewesen und da hätte er noch nie sowas bis heute gehört, warum sowas nicht im Sportverein denn auch vorkäme, so eine Schulung gilt für alle. Also auch natürlich Sportvereine und andere, die mit Kindern und Jugendlichen Schutzbefohlenen arbeiten, haben da den gleichen Schutzauftrag gesetzlicherseits durch das Sozialgesetzbuch, § 8a regelt das ganz ausführlich.
Ja, es geht eben darum, dass es trotzdem passiert oder passiert ist, deshalb muss eben zusätzlich ja mehr sensibilisiert werden, mehr bewusst gemacht, mehr auch transparent. Dass es da an den anderen Orten, wo es ja Sportvereine, Schulen natürlich.
Der familiäre Kontext. Also es ist ja in der überwiegenden Zahl der Fälle der soziale Nahraum, der unmittelbare soziale Nahraum, wo sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt stattfindet. Also Familie. Und deswegen ist eigentlich auch in der Zwischenzeit ein großes Einverständnis und ein großes Verständnis für diese Schulungen, zu denen alle verpflichtet werden, die ehrenamtlich aktiv sind in der katholischen Kirche mit Kindern und Jugendlichen, daran teilzunehmen. Am Anfang, als mit den Schulungen begonnen wurde, habe ich es schon ab und zu noch erlebt, dass die Ehrenamtlichen, die dazu verpflichtet wurden, vielleicht mit der Stimmung in die Fortbildung kamen, so, jetzt müssen wir hier irgendwie unsere Zeit verbringen und was ausbaden, was die Kirchenleitung verbockt hat, ja, weil sie eben Jahre, Jahrzehnte Missbrauchstäter geschützt hat, das Ansehen der Institution wichtiger war als das Wohl der Betroffenen etc. Das wich aber ganz schnell über eine Einstellung, okay, sexualisierte Gewalt ist ein großes Gesellschaftsthema und je mehr Menschen, aus welchem Grund auch immer, in dem Bereich geschult werden, sensibilisiert werden, desto besser für alle, die davon betroffen sind.
Ja gut, das strahlt auch aus in alle Familien und Freundeskreise dieser Menschen, die da teilnehmen. Oder auch Menschen, die sowohl in der Kirche als auch in anderen Vereinen und so engagiert sind. Ja, da fällt mir übrigens dazu ein, dass generell in der Öffentlichkeit alles, was mit Arbeit für Kinder zu tun hat, häufig auch unbekannt ist. Also viele Leute denken auch noch, da geht es zu wie vor ein oder zwei Generationen. Über Gott wird immer nur so gesprochen, dass eben Gott allmächtig oder womöglich auch strafend ist. Und das trägt ja auch dazu bei, dass die Personen, Pfarrer, Pfarrerinnen, eine Macht haben, geistige Macht sozusagen oder auch eine tatsächliche. Und dem ist ja heute auch nicht mehr so. Also alles, was in der Religionspädagogik heute praktiziert wird, hat natürlich ganz starken Einfluss aus den Erziehungswissenschaften, aus überhaupt schon lange aus einer modernen Sicht der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern oder einer Orientierung an dem Kindeswohl, an Bedürfnissen, an gegenseitiger Achtung, das ganze Paket. Und dass das, was dann in der Hinsicht auch weitergegeben wird innerhalb der Kirche, strahlt natürlich auch wieder auf die Gesellschaft aus.
Ja, und gleichzeitig würde ich aber immer noch sagen, dass das eine Baustelle bleibt, weil die Religion ist immer in der Gefahr, dass durch ein missbräuchliches Gottesbild auch Missbrauch an Menschen geschieht. Ja, dass ich mit der Religion Verhalten suche zu legitimieren, das so einfach keine Legitimation haben kann, vor allem was eben die Macht über Menschen angeht. Also wenn ich meine Religion oder mein Gottesbild dafür herannehme, um über andere Macht zu erlangen, dann widerspricht das theologisch natürlich völlig, würde ich sagen, unserem christlichen Gottes- und Menschenbild. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es natürlich auch trotzdem immer wieder Einzelne oder auch Gruppierungen gibt, die durch ein sehr autoritäres, sehr restriktives Gottesbild und Glaubensleben entsprechend auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene. Im Zuge jetzt von der ganzen Diskussion und der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch, wurde ja immer auch mehr jetzt in der Zwischenzeit in den Fokus abgerückt, der spirituelle Missbrauch, wo also eine spirituelle Suche nach einem erfüllten religiösen Leben auch durch spirituelle Führer missbraucht wurde, um ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen oder ihre eigenen Vorstellungen auf andere überzustülpen. Und ich glaube, da ist es nicht so, dass wir sagen könnten, jetzt einmal erkannt, damit müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, sondern da ist eine bleibende Wachsamkeit gefordert, genauso wie bei sexualisierter Gewalt. Auch gerade mit dem Kontext Internet, weil da plötzlich eine vermeintliche Nähe, die es so eigentlich gar nicht gibt, hergestellt wurde oder da ist. Und dann nochmal sich ein ganz neuer Horizont aufmacht, innerhalb dessen Missbrauch und Gewalt stattfindet. Also das ist auch das, was ich erlebe bei den Fortbildungen, was vor allem Jugendliche natürlich sehr interessiert, die da sehr affin sind, die da auch schon teilweise krasse Erfahrungen gemacht haben und mit denen auch in die Präventionsschulungen mit reingehen.
Und wie konkret sieht so eine Schulung aus?
Das sind Pfadfinder, das ist die katholische junge Gemeinde, das ist die Landjugend und andere mehr. Wenn die geschult werden in diesen Gruppenleiterschulungen, die ja auch vom Umfang her über mehrere Tage gehen und auf die Standards der Jugendleiter-Card, also der Juleika, beinhalten, damit man die bekommt vom Land, in den Schulungen sowohl auf die Persönlichkeitsentwicklung der Gruppenleiterin selbst geschaut wird, also dass die ein Angebot bekommen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, als Person zu reifen, aber natürlich dann auch neben den ganzen rechtlichen Dingen, Aufsichtspflicht, praktisch, pädagogisch, gruppendynamisch, spielepädagogischen Inhalten eben auch Fokus auf Prävention, Kindeswohl legen. Also da geht man die Sache auch nochmal ein Stückchen breiter an, schaut nicht nur auf sexualisierte Gewalt, sondern schaut insgesamt auf Kindeswohl. Was brauchen Kinder und Jugendliche, damit sie reife Persönlichkeiten werden, gute Entwicklungsmöglichkeiten bekommen? Und was gehört da alles dazu? Und ja, vor welchen Gefahren müssen sie auch geschützt werden? In dem Kontext spielt dann zum Beispiel auch bei sexualisierter Gewalt eine Rolle, wie gehe ich selbst mit der Distanz um? Was ist überhaupt sexualisierte Gewalt? Von was spricht man da? Wie kann man präventiv vorgehen, damit es gar nicht dazu kommt, dass der Machtgefälle ausgenutzt wird, um Schutzbefohlenen zu schaden? Was ist zu tun, wenn man einen Verdacht hat, also Intervention? An welche Stellen kann ich mich wenden? Und was braucht es insgesamt, um ja im Sinne eines Schutzkonzeptes zu schauen, dass es gar keine dunklen Ecken gibt, wo so etwas passieren könnte. Das meine ich jetzt nicht nur räumlich, sondern das meine ich auch von der Gesamtgestaltung einer Freizeit zum Beispiel. Was geben wir uns an Regeln, an Selbstverpflichtung, um dem einfach eine Regel vorzuschieben? Und das geht man dann ganz praktisch durch, dass man Fälle aus der Praxis diskutiert. Was ist jetzt da in eurem Dafürhalten in Ordnung? Wo überschreitet es Grenzen? Und wie gehen wir dann mit diesen Grenzüberschreitungen auch um, bevor die Schwelle irgendwie zu einer Strafbarkeit jetzt im Sinne der gesetzlichen Regelungen angeht.
Ich nehme an, dass das allgemein dazu beiträgt, diese Verunsicherung abzubauen, worum es eigentlich geht und ob man jetzt alles Mögliche nicht mehr darf, so heißt es ja irgendwie oft, ne? Dass man ja eine Beziehung zu den Kindern hat und Sie haben vorhin schon von Nähe und Distanz gesprochen. Man hat ja mit den Kindern dann im besten Fall irgendwie auch ein Vertrauensverhältnis und in dieser Beziehung zu den Kindern gibt es dann eine Grenze. Da geht es wahrscheinlich wesentlich darum, diese Grenze irgendwie zu erkennen, also die zu identifizieren oder dafür sensibilisiert zu sein.
Ja, und da gehört eben dann einen guten Umgang mitzufinden dazu, dass ich auf der einen Seite wahrnehme, was braucht das Gegenüber gerade, aber auch bei mir selber natürlich kritisch schaue und was sind meine Bedürfnisse gerade und dass ich da nicht irgendwie durcheinander komme, dass ich an der Stelle auch einfach professionell bleibe. Es ist eine Beziehungsarbeit, die Kinder- und Jugendarbeit. Und es kann vorkommen, dass Emotionen, Bedürfnisse projiziert werden auf eine Leitungsperson zum Beispiel. Das muss noch nicht mal irgendwie jetzt jemand Hauptberufliches sein. Das kann der angehimmelte Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin auf einer Freizeit sein, die wie niemand anders am Lagerfeuer Gitarre spielt und sagen wir mal, vielleicht 19 Jahre alt ist und ein 15-jähriges Mädchen sich Hals über Kopf in diesen Leiter verliebt. Und da ist es einfach wichtig, und das versuchen wir auch bei den Schulungen dann an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die da als Leiterinnen tätig sind, weiterzugeben, dass darüber man selber reflektiert sprechen kann, auch mit anderen gemeinsam, was geht, was geht nicht. Wenn zum Beispiel auf einer Freizeit ein kleiner Junge unsäglich Heimweh bekommt, ja, und oft habe ich erlebt, ist dann eine Heimwehsituation so die Anlaufstelle für Kinder, zum Beispiel das Küchenteam. Und da dann jemand vom Küchenteam den Jungen einfach mal in den Arm nimmt, dann ist da ja erstmal nichts irgendwie Verwerfliches daran, wenn das so für beide Seiten okay ist und auch erkannt wird, dass dieses in den Arm nehmen jetzt die Funktion hat, da dem Heimweh ein bisschen entgegenzuwirken und das für die Person, die das Kind in den Arm nimmt, auch so erkannt und klar ist, ja. Und für mich ist da immer ein so ein Gradmesser, zum Beispiel dieser starken Nähe, von wem geht es aus? Und wenn Leiter oder Hauptberufliche auch aus Gründen, wo es gar nicht notwendig wäre, zum Beispiel immer so die Nähe suchen zu anderen, dann hinterfrage ich das, ja. Das diskutieren wir und thematisieren wir auch mit den Gruppenleiterinnen. Bauchgefühl, eine Sensibilisierung dafür, auch ein Vertrauen, dass man damit umgehen kann, ja, umgehen darf auch, dass ich zum Beispiel auch, wenn dann ein Kind für mich zu viel Nähe verlangt, ich auch sagen darf, ohne die Angst haben zu müssen, da bin ich jetzt verletzend. Also das ist eh etwas, wo schon ein großes Bedürfnis da ist, weil Beziehungen, Leben, Gestalten, da experimentieren Kinder, Jugendliche, da lernen sie, da machen sie ihre Erfahrungen. Und es geht darum, dass sie diese Erfahrungen in einem geschützten Rahmen machen können, wo nicht durch Ältere oder auch Gleichaltrige dieses Erfahrungen machen missbraucht wird. Ja. Für eigene Zwecke, ja. Für Befriedigung eigener Bedürfnisse, die an der Stelle jetzt einfach nichts verloren haben. da kann viel, sag ich mal, grenzverletzend sein, wo noch in so einem eher unbewussten Rahmen stattfindet, gar nicht intendiert jetzt, aber wo dann eben, ja, drüber gesprochen werden muss, offen, ehrlich, weil grenzverletzendes Verhalten kann natürlich auch von Täterinnen und Tätern intendiert sein, um so eine Beziehungsanbahnung und Vertrauen erschleichen zu beginnen. Und gerade auch Daten, was sind dann Täterstrategien zum Beispiel, woran kann ich sowas erkennen, ist auch Thema so Fortbildungen. Aber viel mehr ist eigentlich Thema der Fortbildungen, wie kann ich Kindern und Jugendlichen beistehen, die entsprechende Erfahrungen auch gemacht haben und die gerade bei Kindern ist dann statistisch im Schnitt so erleben, dass sie bis zu 7 erwachsene Menschen ja erstmal ansprechen müssen mit dem, was sie erfahren haben, ist die erste Person adäquat reagiert darauf. Also 7-mal die Kraft aufbringen im Schnitt, wieder jemandem zu erzählen, dass da irgendwas vorgefallen ist zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, was so nicht in Ordnung war für das Kind, dann zu erleben, das wird abgetan oder es wird überhaupt nicht adäquat darauf reagiert und irgendwann dann nach so und so oft Kraft aufbringen, hoffentlich endlich dann eine Person mal adäquat reagiert und sagt, okay, jetzt erzähl mal mehr. Also auch dem Kind das Gefühl gibt, ich glaub dir.
An wen könnten sich Eltern wenden, deren Kinder ihnen irgendwas erzählen, was den Eltern komisch vorkommt oder tatsächlich ein Verdacht? An wen könnten Sie sich wenden?
Also erste Ansprechperson kann tatsächlich ein Mensch in Leitungsfunktion in der jeweiligen Gemeinde oder Einrichtung sein. Wenn natürlich das die Person ist, gegen die sich das Verdacht richtet, natürlich nicht, sondern dann eine Ebene drüber. Aber die Kirchen haben auch, sei es jetzt die Diözese oder sei es die Landeskirche, auf dieser landeskirchlichen Diözesanebene unabhängige Ansprechpartner, die von der Kirche unabhängig sind, bestellt, an die man sich direkt wenden kann. Also im Fall der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Beispiel, die Kommission Sexueller Missbrauch, die da Ansprechpartner ist. Wir haben Kontakte, man auch über die Websites der jeweiligen Kirchen ganz, ganz einfach findet. Der BDKJ hat zum Beispiel während der Ferienzeiten immer rund um die Uhr eine Handynummer geschaltet als Notrufnummer für die erste Abklärung. Ich kann mich aber genauso auch an eine Beratungsstelle des Landkreises zum Beispiel wenden. Also ich muss mich nicht unbedingt mit meinem Verdacht erstmal an jemanden aus der kirchlichen Institution wenden, wenn ich vielleicht dann eh da vorsichtig bin. Und ich darf mich da natürlich auch jederzeit an eine andere Stelle wenden, die beratend zur Seite steht. Wenn ich einen Eindruck habe, da ist Gefahrenvollzug und da muss sofort Abhilfe geschaffen werden, kann ich natürlich auch zur Polizei gehen. Aber in den meisten Fällen wird es sich darum handeln, dass das irgendwas einem komisch vorkommt, dass man ein ungutes Gefühl hat, dann ist es auf jeden Fall wichtig, sich selber zu notieren, zu dokumentieren, okay, was hat mir da vielleicht ein Kind oder jemand erzählt, was habe ich für einen Eindruck, mich damit dann an eine entsprechende Ansprechperson, Beratungsstelle wende, um mich selber mal einfach beraten zu lassen. Also da gilt zunächst mal Ruhe bewahren, selber nicht meinen, man muss da jetzt irgendwie in eine Art Ermittlungstätigkeit oder sowas einsteigen. Das hilft natürlich auch niemandem, wenn dann irgendwie das alles nur auf so einer Gerüchteebene verhandelt wird, dass man da wirklich dann mit Transparenz arbeitet und sagt, ah, mir kam da was zu Ohren oder mir hat mein Kind was erzählt und ich hole mir jetzt Hilfe, um da weiter voranzuschreiten. Wenn ich es jetzt an zum Beispiel die kirchlichen Stellen melde, die dortigen Menschen entsprechend auch verpflichtet, das weiter zu verfolgen, auch gegebenenfalls, wenn es sich zum Beispiel bei den Beschuldigten um Mordbürgerliche Kostümale Mitarbeiter handelt, das auch an die staatlichen Ermittlungsbehörden weiterzugeben, wenn nicht die betroffenen Personen explizit oder deren Eltern und gesetzlichen Vertreter explizit denen widersprechen, dann wird das auch weitergemeldet.
Das bedeutet ja einen großen Faktor an Sicherheit, sowohl gehört zu werden, auch wenn es nur, sagen wir mal, nur so, da habe ich was Komisches gesehen oder so, oder eben auch tatsächlich, wenn es dann noch deutlicher wird oder weitergeht, ja. Also bis hin eben zur Strafverfolgung. Ja.
Also da nicht leichtfertig abtun, sondern eine Klärung mit entsprechenden Stellen, Personen einfach anfangen. Und wenn dabei herauskommt, es war alles nichts passiert etc., dann ist ja gut. Und wenn doch was vorliegt, umso besser, dass dann ein Erwachsener hingeschaut hat, hingehört hat. Prävention heißt da aktiv, Kinder zu entscheidungsfähigen, starken Persönlichkeiten werden zu lassen, sie dabei zu unterstützen, dass sie für ihre Rechte einstehen, dass sie ihre Rechte kennen auch und dass sie ein gutes Verhältnis zu sich selbst und zu anderen entwickeln können. Auch ein gutes Verhältnis zu einem Gott eben, der nicht nur als ein strafender Gott erlebt wird.
Oder ein kontrollierender und einer,
der möglicherweise auch Tabus hervorruft.
Also wo es darum geht, dass jemand eine reife eigene Persönlichkeit werden kann, die für sich entscheiden kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt nochmal so ganz kurz zusammenfassen darf, wir haben darüber gesprochen, inwieweit Eltern wieder Vertrauen zu kirchlichen Einrichtungen fassen können. Also inwieweit können Eltern ihre Kinder wieder diesen Einrichtungen anvertrauen?
Also für den Bereich, den ich überblicke hier in unserer Diözese, in der verbandlichen Jugendarbeit, aber eben auch die Bemühungen der Prävention, würde ich schon sagen, natürlich kann ich mein Kind, also ich habe selber zwei Töchter ja im Grundschulalter, der Kirche im Sinne der Kinder- und Jugendarbeit, die dort gemacht wird, anvertrauen. Und wie überall geht es dann nicht um ein blindes Vertrauen, sondern es geht darum, dass ich selber auch kritisch drauf blicken darf, kritisch drauf blicken muss auch, hinterfragen darf, nachfragen darf. Und es geht aber auch, gerade als Eltern, glaube ich, immer auch darum, dass ich auch eine gute Beziehung zu meinem Kind habe. Dann ist es schon mal eine ganz starke Arbeit in Richtung auch Prävention, die ich auch als Eltern leisten kann, indem das Kind einfach einen Vertrauensmenschen in mir hat, mit denen es offen sprechen kann, auch über Themen, die vielleicht schwierig sind, gesellschaftlich tabuisiert sind auch ein Stückchen. Und dadurch es gar nicht so weit kommt, dass da jemand, der missbräuchlich unterwegs ist, so ein Spinnennetz des Schweigens, des Tabus, wo sich immer mehr dann die Betroffenen drin verfangen, aufdauern kann. Einfach vorher schon interveniert werden kann. Und ich glaube, da tut also die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Diözese schon einiges für, dass das auch wirklich gut umgesetzt wird, dass man mit einem gesunden Vertrauen Kinder und Jugendliche auch weiterhin in Freizeiten und Gruppenangebote geben kann.
Ja, man muss auch sagen, dass mit all diesen Maßnahmen einfach dieses Thema uns alle weiterhin beschäftigen wird. Es muss weiterhin darauf geguckt werden, dass sexualisierte Gewalt und Missbrauch generell ein Thema bleiben für Wachsamkeit, für eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja, vielen Dank, Herr Neff. Auf jeden Fall große Herausforderung. Es sind ja viele Beteiligte an so einem Vertrauensprozess dran. Und danke ja für konstruktive Ideen und Hinweise für Eltern. Dankeschön.
Danke.
Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.